Die Lessisingers sind eine der wichtigsten Bands Hamburgs. Und dabei kommen sie nicht einmal von dort. Frontfrau Christiane Rösinger zieht 1985 ins Mauer-Berlin, wo man sich in wenig kontrollierten Gassen und besetzten Häusern allerlei Unfug einfallen lassen kann. In einem Lokal namens Fischbüro machen sie und ihre Freundin Almut Klotz bald anarchistisches Programm. Donnerstags ist Krisensitzung. Dazu wird viel getrunken.
Es hieß halt, Konsumenten zu Produzenten machen. Also die Idee war, dass jeder was macht. Ja. Da haben dann plötzlich Leute aus der Nachbarschaft ihre Gedichte vorgelesen. Oder jemand hat ein Konzert mit Wassergläser gemacht oder so eine Rede gehalten. Solange es Menschen gibt, wollen sie leben. Oh, die Jungs haben immer so ein totales Geschiss gemacht. Ah, wir nehmen jetzt ein Demo-Tape auf und so. Und ah, wir spielen jetzt da und da. Und wir waren so ein bisschen für Organisation und Kasse und Bar zuständig. Und ich will jetzt auch mal ein Demo aufnehmen und so, ja.
Aus Sperrmüll wird eine lebendige Musikdampfbügel-Maschinentheater-Musicbox gebastelt, in die sich Rösinger und Klotz zwängen und auf Wunsch bekannte Lieder singen. Die Lessi-Singers, wie sie bald heißen, werden immer häufiger gebucht. Bald entstehen erste eigene deutsche Texte. 1989 fällt schließlich die Mauer. Am Kurfürstendamm gibt es Freibier, die Bild-Zeitung druckt eine Sonderausgabe und Menschen aus dem Osten bewundern durch blankes Glas die sich drehenden Dönerspieße. Schnell folgt auf die Euphorie, auf beiden Seiten allerdings Ernüchterung.
Wir sind voll oft nach Hamburg gefahren. Also wir haben dann erstmal Jochen besucht. Sind wir in Hamburg weggegangen, dann hat er, und dann habe ich gedacht, wow, dieses Hamburg ist ja voll von Bands und Leuten. Und du musst dir das vorstellen, in Berlin hatten wir überhaupt keinen Rückhalt, da gab es nur diese Rockbands. Und die haben gesagt, ey, was sollen das jetzt, diese blöden Weiber, die kriegen jetzt einen Vertrag bei Sony. Und in Hamburg waren da waren halt ganz viele Leute, die sich mit Musik und auch so deutschen Texten, und auf einmal haben die Leute über unsere Texte geredet. Und so, weißt du, das war super.
Die Lessi-Singers lernen auf einer großen deutschen Musikmesse die Hamburger Band Blumfeld kennen. Schnell entwickelt sich daraus ein reger Austausch mit der Szene. Als gelernte Literaturwissenschaftlerin findet Rösinger manche Texte etwas weit hergeholt und es auch nicht ganz ehrlich, sich mit fremden Zitaten zu schmücken. Auch sie pflegt einen uneigentlichen Umgang mit der deutschen Sprache, der allerdings mehr Ironie zulässt und häufig mit klassischer Narration arbeitet. Sie beschreibt dabei das Elend der Heterosexualität genauso wie gesellschaftliche Verhältnisse. Leben in der Bahn, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Verliebt bin ich sowieso. Ich sag Mikrokosmos, hallo. Frank Spielker von der Band Die Sterne meint,
die Lessi-Singers waren ganz wichtiger Input auch für die Hamburger Schule der 90er Jahre. Und ich finde, die waren extrem Avantgarde. Obwohl sie letztendlich in der erzählerischen Tradition waren, waren sie trotzdem in ihrer ganzen, in der Gestaltung der Stories und dieser ironische Umgang dann mit den eigenen Geschichten, diese Distanz zu sich selbst, auch total Avantgarde und ein ganz wichtiger Einfluss, der oft vergessen wird.
Über die Lessi-Singers wird nicht seitenlang geschrieben. Zum einen verzichten sie auf hohe Verstärkertürme, auf Punk, Grunge und Noise Rock. Sie arbeiten noch nicht einmal mit Zitaten, sei das nun textlich oder musikalisch. Zum anderen bleiben die heiligsten Hallen der Hamburger Szene, Proberäume und Konzertbühnen, Männern überlassen. Dabei besitzen die Lessi-Singers enorme Sprengkraft. Davon ist jedenfalls Sonja Eismann, Musikjournalistin und später Mitbegründerin des Missy-Magazins, überzeugt.
Diese schöne Liedzeile von Christiane Rösinger, Liebe wird oft überbewertet. Und das war und ist auch heute noch revolutionär, weil das sozusagen alle Prämissen von Popkultur auf den Kopf stellt. Also zu sagen, nein, Liebe an sich ist ein unterdrückerisches Konzept, was uns aufgezwungen wird, damit wir uns in die vorgefertigten Gesellschaftsformen einfinden und das nicht hinterfragen. Das ist bis heute revolutionär, finde ich. Und dass es für Frauen vor allem ein emanzipatorischer Akt sein kann, diesem ganzen Beziehungsdenken eine Absage zu erteilen. So wichtig, wie man denkt.
Ich bin keine Postfeminismus-Feministin. Ich bin die dritte Welle. Mit diesen Worten beendet die Aktivistin Rebecca Walker 1992 einen Artikel in einem US-amerikanischen Magazin. Anlass war die Berufung des Richters Clarence Thomas an den obersten US-Gerichtshof trotz Vorwürfen sexueller Belästigung. Walker erinnert daran, dass der Kampf noch lange nicht vorbei ist. Und sie fordert, dass kein Bett und kein Brot mehr mit jenen geteilt werden soll, die Freiheit und das Recht, den eigenen Körper zu kontrollieren, hintanstellen. Damit prägt Rebecca Walker die neue, dritte Welle des Feminismus, die immer weitere Kreise zieht. In Deutschland führt ähnliche Debatten vor allem Alice Schwarzer, die 1942 geboren, allerdings nicht mehr richtig an die Lebensrealität junger Menschen anschließen kann.
Als wir angefangen haben, war Feminismus sowas... Gewerkschaftsfrauen vom DGB, sowas unglaublich Staubiges und so. Also ganz am Anfang war man halt so blöd, wir brauchen keinen Feminismus, weißt du, wir machen, was wir wollen. Aber ich habe schon 92, 93 rum, hätte ich schon gesagt, ich bin Feministin, ne? Weil wenn man einigermaßen gescheit ist, es geht halt nicht anders, ja. Also, und ich habe das auch gesehen in dieser Struktur, also gerade wenn man von den Frauen in Hamburg, natürlich waren die da, aber du wirst halt marginalisiert. Du bist nicht wichtig, du bist nicht der Maßstab. Ja? Eine Band mit Frauen, die würde niemals diesen Kultstatus von Blumenfeld oder so bekommen. Niemals, auch heute nicht, weißt du? Das ist einfach diese Struktur.
Und dann soll ich sie, dann aber schön nach Hause, ja? Männliche Mitmenschen.
Die Deutungshoheit über Popmusik liegt in dieser Zeit klar bei den Männern. Anfang der 1990er liegt der Anteil der Frauen im gesamtdeutschen Journalismus bei knapp einem Drittel. Und auch das nur, weil im Osten viel mehr Frauen journalistisch arbeiten. Beim Zentralorgan für den deutschen Popdiskurs, der Spex aus Köln, sind die Rollen mindestens so klar verteilt. Die Schwestern Sandra und Kerstin Greta schreiben damals regelmäßig für das Magazin.
Es ist aber nicht so sehr die Frage, ob da einmal ein Artikel erschienen ist. Es ging jetzt nicht darum, einmal schreibt man einen Artikel und dann ist eine Band in dem Sinne wie Tokotronic oder Die Sterne oder Blumenfeld kanonisiert, sondern das waren dann ungefähr 10 Autorinnen und Autoren, die immer wieder... Also
in der Spex haben halt nur wir Lazy Singer auf dem Brauthaus Auge gehypt. Und wenn das halt nur 2 Leute machen, aber die restlichen 8, sage ich mal, nicht darauf einsteigen, die halt auch den Diskurs mitbestimmen.
Radio Mann.
In der Musikindustrie sind Frauen notorisch unterrepräsentiert. Tonstudios, Tontechnik und Chefetagen sind sowohl bei den Major- wie auch bei den Independent-Labels männlich besetzt. Und verhabert ist man ohnehin.
Die Leute, die drüber schreiben, die für die Specs schreiben, sind Best Friends mit dem Typ von der Plattenfirma. Die werden überall auf die Gästeliste gesetzt. Was ist das? Das sind Zitiergemeinschaften.
Frank Spilker sieht das heute ähnlich.
Wenn ich mir so Interviews von damals anhöre, so Tapes, dann sieht man halt so, hört man so 4 sehr egozentrische Männer und eine Frau, Bernadette war immer dabei, die halt alle sehr ehrgeizig versuchen, irgendwie gehört zu finden und auch extrem miteinander konkurrieren. Ne? Und so, das ist was wir damals vielleicht ausgeblendet haben, aber auch ein Teil der Geschichte war, die man miterzählen muss.
Bernadette Lahengst kennt die Köpfe der Hamburger Bands Die Sterne und Blumenfeld noch aus ihrer Jugend in der ostwestfälischen Provinz, wo sie beim Label fast weltweit als einzige Frau ihre musikalischen Ideen entwickelt hat. In Hamburg angekommen, gründet sie zum einen eine waschechte 60s-Girl-Band. Sie spielt bei den dilettantisch rockenden Hua mit.
Nach der hübschen Revolution, alle Schweine waren tot.
Und vor allem gründet sie mit 4 befreundeten Frauen die Braut Haut ins Auge.
Alles, was mir fehlt, ist Geld.
Bei uns wurde eher darüber geschrieben, dass wir die 5 frechen Mädchen aus St. Pauli waren und weniger über unsere oder über meine Texte und über die Musik oder über unsere Einflüsse. Und das hat uns schon wahnsinnig geärgert.
Sie macht anfangs Scherze über den Feminismus und weicht dem Thema aus, weil sie zu oft auf diese Rolle reduziert wird. Frauen kommen langsam, aber gewaltig, lautet einmal eine Überschrift und ununterbrochen ist von einer Frauenband die Rede. So wie die Lassie Singers auch, spürt Bernadette Lahengst gewisse Ressentiments und dass sie nicht richtig dazugehört. Von den unabhängigen Hamburger Labels mit dem coolen Wissen bekommt sie Absagen. In der Szene wird zwar viel über Ausverkauf und Vereinnahmung durch den Kapitalismus diskutiert, aber das können sich weder die Lassie Singers noch die Brauthaut ins Auge leisten. Sie unterschreiben bei Major Labels. Schon im Herbst 1990 sehen Bernadette Lahengst und zwei ihrer Bandkolleginnen die US-amerikanische Band L7 live auf der Reeperbahn und sind von ihren ironischen Rockposen und ihrer Rotzigkeit begeistert. L7 singen über Pornografie, Diätpillen und sexuelle Übergriffe. L7 gelten damit als Pionierinnen und Inspiration für die Riot Girl-Bewegung. Im äußersten Nordwesten der USA, eine Autostunde entfernt von Seattle, entsteht Ende der 80er Jahre eine sehr lebendige Kunst-, Musik- und Magazinszene, die Frauenfeindlichkeit nicht länger hinnimmt und sich nicht ghettoisieren lassen will, sondern die Instrumente zur Hand nimmt und das teilt, was in den Herzen und den Leisten der Frauen steckt, wie es ein programmatischer Artikel jener Tage ausdrückt. Die Lassie Singers und die Brauthaut ins Auge sind mit den Riot Girls geistesverwandt. Mitte der 1990er müssen die Inhalte angepasst werden. Am Balkan wird auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien Krieg geführt. Keine andere Stadt wird im 20. Jahrhundert so lange belagert wie die bosnische Hauptstadt Sarajevo. Darauf reagiert Bernadette Lahengst. Politik und Pop sollen einander nicht widersprechen. Zu glitzernden Gitarren und Orgeln singt sie von Granatsplittern und Tod. Während ich sterbe, denke ich noch, was nehme ich mit, wenn es Krieg gibt. Im Nachhinein ist es für viele Beteiligte an der Hamburger Szene schwer verständlich, warum man in Sachen Gleichberechtigung auf einem Auge blind war. Umso schwerer wiegt das, weil bei aller inneren Unterschiedlichkeit ein Anspruch da war, die eigene Position zu reflektieren und damit die Welt zu ändern.
Also was mich dann ziemlich früh total genervt hat, dass halt in Diskussionen mit den Jungs und auch mit den Hamburgern, da hat man sich zu Recht aufgeregt über alle Ungerechtigkeit in der Welt, sich solidarisiert mit sämtlichen Bewegungen. Aber dass halt zu Hause Frauen so ausgeschlossen werden in einem Bereich, der einem selber so wichtig ist, Popmusik, dass da Frauen nicht dabei sind, das wurde ignoriert. Jeder ist in seiner eigenen Welt, aber meine ist die richtige, aber meine ist die richtige. Jeder ist in seiner eigenen Welt. Oscar Recht seit Jahr und Tag bei der kinderreichen Familie Schmidt im Neubaugebiet. Oscar ist voll ausgelastet und vital. Beim Schleudern sind wir oftmals ein lustiges Lied.